Loading.
Could you put like Keanu on your helmet or something so if I see you again, I'll know it's you?
People enjoy the Keanu Reeves. That's very nice.
That is nice.
Thank you for mispronouncing your name. I was saying Keanu or something. It's Keanu. Is that correct?
I love movies. I love watching them, and I love making them.
Oh, my gosh. I mean, I got high.
Gosh, I think what they're about.
Are we in the Matrix?
Keanu Reloaded.
Herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Ich bin Christian und du bist?
Ich bin der Julius. Hallo.
Julius, wann war das letzte Mal, dass du dich an eine Nacht nicht mehr erinnern konntest?
Das ist schon sehr lange her, glücklicherweise.
Ja. Also ging es dir schon lange nicht mehr so wie Winston in diesem Film, den wir heute besprechen wollen.
Genau, ich denke mal auch das letzte Mal war ich auch so alt wie der Winston, also auch so in dem Jugendalter oder halt jungen Erwachsenenalter. Ja, da kann sowas mal vorkommen.
Wir sprechen heute über The Night Before oder zu Deutsch?
Eine verrückte Reise durch die Nacht.
Ja, und ganz ehrlich, Julius, wir haben dieses Projekt ja hier gestartet, weil wir dachten, ja, wir reden mal ein bisschen lockerflockig über die Filme von Keanu Reeves, da gibt es bestimmt viel zu kichern und so.
Ja.
Aber dass wir uns tatsächlich etwas tiefer damit auseinandersetzen müssten, das hätten wir wahrscheinlich auch nicht gedacht, abgesehen von Matrix vielleicht.
Ja.
Aber ich sag mal so, dieser Film ist eine Herausforderung, oder?
Inwiefern?
Es handelt sich um eine Teenager-Komödie, wie wir beim letzten Mal angeteasert haben, im Stil von Howard Hughes, so wie es auch auf der DVD steht. Und dieser Film ist problematisch auf mehreren Ebenen. Ja, Punkt. Und welche Ebenen das sind, davon wollen wir euch heute ein bisschen erzählen.
Genau.
Ja, gut, dann sagt Julius jetzt mal ganz kurz, worum es in dem Film geht.
So hatte sich Winston den Abschlussball nicht vorgestellt. Obwohl die hübsche und beliebte Cheerleaderin Tara ihn, den Vizepräsidenten des Astronomieclubs, zu ihrer Begleitung gemacht hat, geht an diesem Abend alles schief. Die beiden landen in einem dunklen Vergnügungsviertel, werden mehrfach überfallen und stolpern in eine Bar, für die sie eigentlich viel zu jung sind. Doch dabei bleibt es nicht. Unter Drogen gesetzt verkauft Winston Tara an einen Zuhälter. Wie soll er sie retten, ohne eine Ahnung, wo sie ist und mit einem angsteinflößenden Typen namens Tito auf dem Fersen, der ihn tot sehen will?
Jo.
Ja.
Also es handelt sich, wenn man so will, um Hangover in den 80ern.
Genau. Ja, oder eigentlich hat dieser Film dann Hangover wohl inspiriert. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber es kann gut möglich sein.
Das kann gut möglich sein. Ich habe aber tatsächlich bei der Recherche ein bisschen rausgefunden, dass dieser Film oder vielmehr, dass dieser Regisseur wohl großer Fan von Martin Scorsese ist. Aha. Es gibt nämlich einen Film, der heißt After Hours und der soll wohl sehr ähnlich diesem hier sein. Und das ist ein Film von Scorsese. Und wenn man sich den Film ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man auch einige Dinge, die Anspielungen sind auf Taxi Driver. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo sie an einem Kino vorbeikommen, wo Taxi Driver gerade läuft.
Ah.
Oder ganz am Ende, ich greife jetzt wirklich ganz weit vor, ich sag mal so, die Befreiung einer Prostituierten spielt eine Rolle in diesem Film.
Ja, okay, das ist ja bei Taxi Driver auch der Fall.
Genau, genau. Ja. Insofern scheint er sich da hier aber auch einige Anleihen rausgenommen zu haben, aber eben mit diesem ganzen Hangover-Gedanken noch dazu. Genau, dann erzähl uns doch mal erstmal ein bisschen was zu den zu dem Film, was Produktion und so weiter angeht.
Okay, ja. Also der Film The Night Before, also auf Deutsch Eine verrückte Reise durch die Nacht, ist ein Film aus dem Jahre 1988, ist eine amerikanische Produktion und Regisseur und Drehbuchautor, was er zusammen mit Gregory Sherrick geschrieben hat, ist Tom Eberhardt oder Eberhardt. Und er hat unter anderem Filme gedreht, wie zum Beispiel Der Komet aus dem Jahre 1984, Genie und Schnauze, auch aus demselben Jahr 1988. Das ist ein Film mit Michael Caine und Ben Kingsley unter anderem. Und dann noch ein Film, Captain Ron heißt er, von 1992, ein Film mit Kurt Russell unter anderem. Und er hat noch dazu beigetragen zu dem Drehbuch Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby, ja, der ja auch relativ bekannt ist.
Ja, den kenne ich sogar.
Genau. Ja, und Hauptdarsteller ist natürlich Keanu Reeves, also diesmal wieder Hauptdarsteller, nicht Nebendarsteller wie in dem Film davor.
Mhm.
Er spielt den Winston Connolly, also den wir kurz vorgestellt haben. Die weibliche Hauptdarstellerin heißt Laurie Loughlin, sie spielt die Tara Mitchell. Und sie hat auch schon in dem Film Young Street Fighters mitgespielt, also den wir zuerst besprochen haben. Da hat sie nämlich die Christie gespielt. Also auch so die weibliche Hauptdarstellerin. Und sie hat auch noch in Serien wie zum Beispiel Full House eine etwas größere Rolle gehabt. Und auch in der Spin-off-Serie von Beverly Hills 90210. Also einfach nur 90210.
Ah, ja.
Wurde
ja,
nochmal
ja.
irgendwann in den 2000ern nochmal ins Leben gerufen. Eine etwas größere Nebenrolle spielt noch die Teresa Saldana. Sie spielt nämlich die Rhonda. Und sie hat in Filmen wie zum Beispiel Wie ein wilder Stier von Martin Scorsese, Der Liquidator und auch in der Serie Der Polizeichef mitgespielt. Für die Serie Der Polizeichef hat sie auch eine Nominierung für den Golden Globe bekommen. Und was ich auch noch krass fand bei ihr, sie wurde 1982 sogar Opfer eines Stalkers und da wurde sie sogar mit 10 Messerstichen fast zu Tode gestochen.
Oh je.
Und hat das aber glücklicherweise überlebt, sonst hätte sie auch nicht in diesem Film mitspielen können.
Hm.
Genau, aber das fand ich schon ein krasser Fakt bei ihr.
Ja.
Den Gegenpart, also den Antagonisten, spielt Trinidad Silva, also der spielt den Tito. Und er hat unter anderem in Filmen mitgespielt wie Colors, Farben der Gewalt, in der Serie Polizeirevier Hill Street. Und er hat wirklich ein tragisches Ende dann gefunden, nämlich 1988, während der Dreharbeiten, also eigentlich wirklich kurz nach diesem Film, ist er während der Dreharbeiten zu dem Film UHF, Sender mit beschränkter Hoffnung, verunglückte er tödlich bei einem Verkehrsunfall. Also da ist ihm wohl so ein betrunkener Autofahrer entgegengekommen.
Oh je.
Sehr tragisch. Ja, also dieser Film, der ist auch am 15. April 1988 in die amerikanischen Kinos gekommen, wurde auch in Los Angeles selbst gedreht, also an Originalschauplätzen dann.
Ich dachte auch wieder, das ist Vancouver, ne? Also so ich dachte ja, das sagte ich auch schon bei dem ersten Film, den wir besprochen haben, ne? Weil das sieht alles so dreckig aus und so überhaupt nicht, wie Los Angeles heutzutage gezeigt werden würde.
Ja.
Also die sind ja auch nicht an irgendwelchen Schauplätzen oder so, also berühmten Schauplätzen. Ja. Das sieht einfach nur aus wie eine hässliche, dreckige Stadt.
Ja, es war ja auch so, dass ich irgendwann mal gefragt habe, ja, wo spielt das eigentlich, weil das erstmal nicht so das Thema war.
Ja, das wird auch nicht gesagt. Das kommt erst so nach zwei Dritteln oder so, wo er dann mal sagt, dass
Hollywood,
er aus Beverly Hills
oder,
ist.
Ja, Beverly Hills, genau. Ja. Also da wurde es dann einem bewusst, wo es dann spielt.
Ich will damit nicht sagen, dass Vancouver eine dreckige Stadt ist. Vancouver ist eine sehr, sehr saubere Stadt, aber es kam mir einfach so generisch alles vor, wie Vancouver an vielen Stellen einfach aussieht.
Also, was ich auch noch rausgefunden habe, Dylan McDermott, der ist bekannt aus American Horror Story, besonders aus der ersten Staffel, da hat er nämlich die männliche Hauptrolle gespielt, also diesen Familienvater, der in dieses Haus zieht. Er hat nämlich für die Rolle des Winston Connolly vorgesprochen, hat die aber dann nicht bekommen, sondern dann der Keanu Reeves.
Ja, was man vielleicht noch sagen sollte, Musik spielt in diesem Film eine große Rolle.
Ja, es kommt sehr oft vor, ne?
Ja, und es gibt ja eine Funkband, eine ziemlich gute Funkband, die spielt in der Bar und das ist eine Funk-Legende, nämlich George Clinton, der da spielt und auf der Bühne ist. Und Bootsy Collins ist so ein Typ aus seiner Band gewesen und den kenne ich sogar. Der hatte mal in den 90ern oder so irgendeinen Hit, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber auf jeden Fall sind das Funk-Größen, also wirklich Legenden. Und das finde ich schon beachtlich, dass die in dieser Produktion vorkommen.
Ja, ne?
Und auch offenbar den ganzen Soundtrack geschrieben haben. Was schon in gewisser Weise bemerkenswert ist, wenn wir darauf eingehen, ob dieser Film rassistisch ist oder nicht. Also darüber wollen wir dann nachher auch noch ein bisschen sprechen.
Ja. Ist vielleicht auch wieder so der Zeit geschuldet in den 80er-Jahren.
Ja, lass uns da später drauf kommen. Okay, das, da müssen wir nämlich wirklich ausholen. Das können wir jetzt nicht in einem Nebensatz erklären.
Gut.
Ja gut, dann kommen wir mal zum Inhalt. Und zwar ist es ein Film, der ist nicht chronologisch erzählt. Es gibt quasi zwei Erzählstränge. Der eine spielt eben zur Gegenwart, der andere in der Vergangenheit. Und ich würde das jetzt tatsächlich so erzählen, dass wir nicht immer hin und her springen, so wie der Film erzählt ist, sondern sozusagen linear, was sich zugetragen hat.
Ja.
Wobei wir sagen ganz kurz, es fängt halt damit an, dass Winston in seinem Bett aufwacht und dann ein Flashback hat. Und dann kommt er sozusagen in die Gegenwart. So. Aber was geschah denn in der Vergangenheit? Also, wir erfahren, dass Winston eine Art Loser sein soll, ja. Der ist Präsident oder Vizepräsident nur des Astronomieclubs. Und die Tara, die mit ihm zum Abschlussball gehen soll, die hat eine Wette verloren mit ihrer Freundin Lisa. Und deswegen wurde sie dazu verdonnert, mit diesem mega uncoolen Typen Winston zum Ball zu gehen.
Look, Winston, we both know what the deal is, right? I mean, I lost a bet with Lisa, and because I lost this bet, I have to go to the biggest ass of the year with, well, with someone I wouldn't normally go with. But, please don't make it any harder on me with chit-chat about what a swell time we're gonna have, okay?
So, jetzt erstmal die Frage an dich. Hat das für dich funktioniert, dass Keanu Reeves hier einen mega uncoolen Loser spielt?
Naja, ich finde jetzt schon, dass er noch nicht so die Ausstrahlung hat wie später. Also, ich denke mal, würde der jetzt sowas spielen wollen, irgend so ein Loser, würde es nicht so gut rüberkommen. Aber zur damaligen Zeit, okay, der ist halt, der hat halt noch so ein Milchbubi-Gesicht, so, ne? Der ist halt noch recht jung. Da kommt das für mich schon einigermaßen so rüber.
Mhm. Ja. Ja, ich muss sagen, für mich hat das nicht funktioniert, weil der hat zwar ein Milchbubi-Gesicht, aber der sieht halt mega hübsch aus, wie er nun mal aussieht.
Ja.
Und ich finde, die hätten den am Anfang irgendwie ein bisschen anders darstellen können, dass der nicht aussieht wie einfach der Quarterback aus dem Football-Team so. Also dem hätten sie wenigstens eine Brille aufsetzen können oder so, weißt du, oder noch eine etwas uncoolere Frisur. Aber im Grunde ändert der ja sein Aussehen, abgesehen von den Klamotten überhaupt nicht.
Ja, aber ich muss schon sagen, also so von wie er sich so gibt, so ein bisschen.
Ja, das ist wieder eine andere Sache.
Da kommt er schon wieder so ein bisschen wie so ein Loser rüber. Also ich finde.
Aber das ist auch nicht konsistent, weil einerseits wird er dargestellt als Präsident oder Vizepräsident des Astronomieclubs.
Ja.
Der hat Poster von Einstein bei sich zu Hause hängen.
Ja.
Und dann checkt er aber nicht, dass es eine gewisse Wirkung hat auf einen Kompass, wenn man einen Magneten daneben legt. Also das ist alles irgendwie ein bisschen
inkonsistent. Eigentlich kommt er nicht mit so richtigen Nerdwissen. So.
Nee, null.
Ja, also
der
das
kommt
hätte
nicht
ich,
so geeky rüber, wie,
genau,
er, da, wie er sein soll.
Das hätte ich mir dann schon gewünscht, so, dass er wirklich mal so, ja, geklugscheißt hätte, so, ne, vor ihr. Aber das
zum
kommt
gar,
also eigentlich kommt er eher so, er ist so 0815-Typ eigentlich so.
Ja.
Wo jetzt gar nicht, also würde man das jetzt nicht wissen, ne, würde das jetzt nicht irgendwie so gezeigt werden, dass er da Einstein-Poster hat und sowas, oder dass er Vizepräsident ist dieses Astronomieclubs, würde ich überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass er so ein Geek ist.
Nee, null. Ja. Genau, und das meine ich halt.
Das ja, ist
halt
das ist nicht so gut. Da hätten sie sich ein bisschen mehr einfallen lassen müssen, ja.
Ja. Tara hat aber auch noch eine gewisse Backstory, denn ihre Mutter ist tot und ihr Vater ist der Polizeichef. Und das lässt da Winston auch total spüren, dass er da eine gewisse Autorität hat, denn er sagt hier, Winston, komm mal bitte mit und so, und dann bequatscht er so ein bisschen so, hier, meine Tochter, so ist mein Ein und Alles, hat da auch ein Riesenporträt hängt von ihr und macht dann erstmal seinen Waffenschrank auf, so, und sagt hier, aber zu Mitternacht ist sie wieder hier und so, ne, was natürlich einen gewissen Druck auf Winston ausübt. Ja. Aber es sollte alles ganz anders kommen. Tara und Winston fahren dann los und sie verfahren sich natürlich, weil Winston fährt nach Kompass, also er hat einen Kompass in seinem Auto. Und er weiß
damals gab es doch kein Navi, ne?
Ja gut, aber Karten gab es immerhin schon. Und wie er zu seiner Schule kommt oder wo auch immer diese Feier ist, sollte er eigentlich wissen. Naja, auf jeden Fall fährt er immer nach Westen, weil er weiß, er muss irgendwie sich westlich halten. Hat aber, wie gesagt, nicht daran gedacht, dass er direkt daneben einen Magneten liegen.
Ja, na, man muss auch mal sagen, also zu Winstons Verteidigung, er hat halt die Terror, die schöne Terror in seinem Auto, ne? Da würde ich vielleicht auch ein bisschen nervös sein und nicht mehr auf die Straße achten.
Ja, gut, dass der sehr nervös ist. Das wurde ja auch schon gezeigt in dieser Szene, wo dann nochmal ein Stück in die Vergangenheit zurückgeblickt wird, wo er dann am Essenstisch ist mit seiner Familie und so und wo er sich die Zunge verbrennt und die Mutter dann noch sagt so, hier, du musst ein bisschen aufpassen, die Quiche ist immer besonders heiß. Und ich dachte, okay, was ist das für eine random Information?
Ja,
ja, genau. Aber der ist total nervös, dass er da mit der Terror gehen soll. Das stimmt schon. Aber sie macht ihm ja auch total klar, dass sie das eigentlich überhaupt nicht will.
Genau, auch so auch schon im Auto, ja, da sagt sie halt schon, naja, ich bin eigentlich nur mit dir mit, weil ich eine Wette verloren habe.
Ja, ja.
Ja.
Also sie hat da im Grunde überhaupt keinen Bock drauf, so. Aber sie muss es halt über sich
ergehen. Was ich aber auch ein bisschen gemein finde, so ihm
gegenüber. Ja, das ist mega gemein. Also zu der Person von Tara kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Ja, sie verfahren sich und landen dann in einem Vergnügungsviertel, was viele People of Color und schwarze Personen, also von diesen Personen frequentiert wird. Und Tara findet das ganz schön scheiße. Und da kommt mein Riesenkritikpunkt an der Person Tara raus. Die ist einfach eine absolute Rassistin. Also die findet das ja alles so eklig und so widerlich. Und also Winston ist da eher so ein bisschen offener eingestellt. Der ist, glaube ich, nur froh, dass er Zeit mit Tara prinzipiell verbringen darf. Wo ist erstmal egal, aber eigentlich findet er das dort auch eigentlich ziemlich cool so.
Ja.
Zumindest in der Bar dann später.
Naja, vielleicht muss man auch sagen, also die Tara ist ja auch die Tochter eines Polizisten.
Ja, das heißt ja nicht, dass man deswegen schwarze Leute verurteilen muss.
Ja, aber vielleicht ist das ja so von ihrem Vater so weitergegeben, dass ja die Schwarzen vielleicht immer irgendwelche Verbrecher sind. Also.
Ja, irgendwoher kommen die Stereotype auf jeden Fall. Ja. Da hast du schon recht. Aber das rechtfertigt das
ja nicht. Nee, aber vielleicht kommt das daher, dieser, ne, das Verhalten von ihr.
Ja.
Ich rechtfertige das, also ich will das überhaupt nicht rechtfertigen dadurch.
Ja, okay. Ja. Auf jeden Fall werden sie dann tatsächlich überfallen. Ein Typ hakt sich einfach also kommt zum Auto und greift sozusagen rein und Tara will das Ganze dann irgendwie lösen. Also Winston versucht irgendwie mit dem Typen zu diskutieren und zu sagen, hier, ne, ist gerade nicht so cool und so. Und Tara drückt aber einfach auf das Gaspedal und schleift den dann sozusagen mit.
Ja.
Ja, der schafft es aber trotzdem noch, die Brieftasche von Winston zu klauen. Das heißt, das ist auch ein Problem, was sich dann einstellt, dass er eben kein Geld mehr hat. Und Tara will eigentlich die ganze Zeit nur ein Taxi haben, um dort wegzufahren, was halt auch wieder so eine Anspielung auf Taxi Driver ist. Ja, und dann landen sie in einer Bar, nämlich dem Rat's Nest. Und sie gehen da rein, um Geld zu holen, denn Winston hat die grandiose Idee, hey Tara, du bist doch reich, du hast doch ganz viele Kreditkarten, lass uns doch da reingehen und dann nutzen wir deine Kreditkarten, um von dort irgendwie Bargeld zu bekommen, dann kannst du dir ein Taxi nehmen und nach Hause fahren. Ja, und dann gehen sie halt da rein und Tara ist wirklich überhaupt, also die ist sowas von angewidert, die sagt, hier, lass uns bitte schnell reingehen, einfach nur das Geld holen, bevor wir irgendwie ermordet werden. Ne? Also für sie ist das der absolute Albtraum, da mit schwarzen Personen sich irgendwie abzugeben.
Es sind auch größtenteils schwarze Personen in dieser
Bar. Ja, ja,
ja, ja. Es gibt ein paar weiße, aber der Großteil ist schwarz.
Ja, genau, ja. Und Winston sagt da aber eigentlich eine ganz intelligente oder eine ganz schlaue Sache so. Er sagt nämlich, naja, Tara, pass mal auf, hier bist du eigentlich sicherer als auf dem Ball, weil Studien haben ergeben, dass 90% aller Ermordeten von jemandem ermordet werden, den sie kannten. Kennst du jemanden hier? Und er sagt sie, nein. Ja, also das ist eigentlich also da muss ich wirklich sagen, das ist schwarzer Humor, aber das hat mich schon irgendwie abgeholt. Das fand ich eigentlich ganz
Man muss sagen, also der Film hat schon seine sehr witzigen Momente.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich musste schon ab und zu echt wirklich lachen bei dem Film.
Ja, ja. Naja, Tara muss überhaupt nicht lachen. Auch als sie diese Funkband sieht, will sie am liebsten den Raum wieder verlassen. Also für sie scheint das gerade ganz, ganz schlimm zu sein alles. Aber wie gesagt, Winston gibt sich eigentlich mit der Situation zufrieden. Und ja, sie versuchen dann erstmal das Geld zu bekommen. Und der Barkeeper ist sehr, man muss sagen, der ist sehr angsteinflößend.
Ja.
Und ich habe ja auch, mir kam der so bekannt vor. Da musste ich auch während des Films schnell googeln, wer das ist. Und das ist der Typ, der bei The Dark Knight auf dem einen Schiff saß, auf dem Straftäterschiff und war da eigentlich die moralisch integre Person, die eben nicht den Schalter gedrückt hat, um das andere Schiff in die Luft zu sprengen. Also, ne? Der hat sich quasi, der hat den Plan vom Joker vereitelt, wenn man so will. Spoiler für alle, die The Dark Knight nicht gesehen haben, aber davon gibt es, glaube ich, sowieso keine Menschen mehr auf der Welt.
Naja, denk das mal nicht. Ich dachte immer, jeder hat schon Star Wars gesehen.
Ja, okay. Ja, genau, und das klappt nicht. Dieser Typ behält die Kreditkarte für sich und insofern kommen sie da auch nicht so richtig weiter. Und Winston verzweifelt dann, also ja, eigentlich verzweifelt er nicht, er gibt sich einfach zufrieden mit dieser Situation und sagt dann, ach ja, wenn das so ist, dann bestelle ich mal ein Ginger Ale mit Tequila. Und
da kriegt er so eine Plörre.
Ja, da kriegt er irgendwie eine ganz schöne Plörre.
Look, kid, let me get you a drink. What do you have?
Ginger ale.
And?
Tequila? Tequila. Tequila.
It's on me.
Da trifft er das erste Mal auf Rhonda, die steht da nämlich.
Ah ja, genau, und sie sagt nämlich so, trink das nicht, ne?
Ja, ja.
Sie warnt ihn vor diesem Getränk und dann kommt halt dieser Barkeeper mit so einem richtig diabolischen Lachen.
Ja, ja.
Trinkt ein. Und ich mir auch so dachte, okay, wenn dieser Typ, der schon eh so dubios aussieht an sich gibt, wenn der mir so einen Trink hinstellt, wo ich nicht weiß, was da drin ist und dann noch diabolisch lacht und dann noch diese Frau davor sagt, so, trink das lieber nicht. Ich glaube, das hätte ich nicht getrunken.
Ja, was macht Winston? Er trinkt es auf Ex. Ja. Und offenbar war das nicht einfach nur Ginger Ale mit Tequila, sondern da waren irgendwelche Drogen drin. Und er ist auf einem Trip. Ja, Tara will weg und versucht, ihren Vater anzurufen. Winston kommt aber dann zurück und ist gerade super gut drauf und versucht, mit ihr Party zu machen. Er hat davor noch so eine Szene in der Toilette. Er ist aus Versehen in die Damentoilette gegangen und sah dort eine Sonnenbrille liegen und hat die auch erstmal für einen Menschen gehalten, hat sich mit dieser Sonnenbrille unterhalten und hat dann Stimmen gehört. Also er hat gehört, dass dann eben Frauen ankamen und ist dann schnell in eine Kabine gegangen und hat diese Brille aufgesetzt und so getan, als wäre er blind, um irgendwie diese Frauen dort nicht in eine komische Situation zu bringen, wo ich dachte, okay, du bist gerade auf dem Trip, aber das ist eigentlich noch ziemlich schlau gedacht, dass du da jetzt so umschalten konntest.
Ja, das hat mich so ein bisschen an einen IT-Crowd erinnert, als der eine da in die Behindertentoilette gegangen.
Ja, das war gut. Beste Folge von IT-Crowd. Winston möchte aber auf jeden Fall mit Tara Party machen und schafft das auch. Also er schafft es, sie auf die Tanzfläche zu bitten und sie legen da auch eine flotte Sohle hin.
Ja, genau. Davor findet das Tara erstmal total peinlich, als er da loslegt und mit ihr tanzen möchte. Aber irgendwann findet sie Gefallen daran und tanzt dann auch.
Hat, glaube ich, gesehen, dass der das gar nicht so schlecht kann so und lässt sich dann doch ein bisschen darauf ein. Ja, es kommt dann aber dazu, dass Winston hinfällt, weil dort ein kleines Malheur passiert ist. Am Rande der Tanzfläche, da ist ein Drink umgefallen und er rutscht dann aus. Den Moment nutzt Rhonda, um ihn sich zu schnappen und sagt, pass mal auf hier, nimm dich mal ein bisschen zurück. Alle Mädchen hier gehören eigentlich zu Tito. Und wer Tito ist, das wissen wir zu diesem Moment immer noch nicht so richtig, aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, okay, das ist irgendwie ein Zuhälter oder so, weil sie redet da von Prostituierten. Ja, und so drauf, wie er nun mal ist, macht er das Blödeste, was man in der Situation wahrscheinlich machen kann. Er geht erstmal auf die Bühne und sagt, hey Leute, kennt ihr jemanden namens Tito? Und die Menge ist total begeistert und applaudiert. Und dann sagt Winston, dass Tito doch total dumm sei. Ja, und das war dann sozusagen sein Todesurteil.
Ja, auf jeden Fall. Dann wird er rausgeschmissen und ihm wird gesagt, dass er, also dass Tito ihm Sonnenaufgang treffen möchte.
Genau.
Und dann bekommt er eine Abreibung.
Ja. Komischerweise ist er dann aber auch wieder drin in der Bar, weil dann kommt es ja noch eigentlich zu dem ganz, ganz wichtigen Plotpoint. Denn es kommt ja dazu, dass er Tara verkauft. Ja, das habe ich nicht so richtig verstanden. Also in der Szene davor wird er rausgeschmissen aus dem Club und dann sitzt er aber wieder dort und verhandelt.
Aber das ist derselbe Club gewesen, ne? Oder?
Ja, klar, die sind immer noch da drin.
Ja, okay.
Ja, er sitzt dann dort mit Rhonda und zwei Handlangern von Tito und er braucht ja immer noch Geld, damit sie endlich ihr Taxi nach Hause nehmen kann. Ja. Und er handelt da einen sehr, sehr schlechten Deal aus.
Ja. Ja. Also wie er verhandelt, sein Verhandlungsgeschick ist phänomenal. Also was ist so das Anfangsgebot?
Weißt du, fangen an mit $1,500.
Und er
Er hustet dann erstmal und dann gehen sie ganz schnell rauf und sagen, ja, okay, $1,700. Und dann flüstert Rhonda ihm was ins Ohr und sagt, also man hört es nicht. Mhm. Und dann sagt er 2,000. Und dann bietet der andere 1,900 und dann sagt Winston 1,800 und dann handeln sie sich wieder runter und treffen sich wieder bei 1,500.
Genau. Ja. Und dann schlussendlich bekommt er eigentlich dann auch nur 1,400.
Ja, genau, da hat er wohl nicht richtig nachgezählt. Genau, ja, und so kam es dann dazu, dass er sein Prom-Date an einen Zuhälter verkauft hat.
Ja,
und dann sind wir eigentlich an dem Moment, mit dem der Film mehr oder weniger beginnt. Denn Winston wacht dann auf der Straße auf und man muss sich vorstellen, das ist nach der Szene im Bett das Erste, was man sieht in diesem Film. Er wacht auf der Straße auf und sieht als allererstes einen Truck, der über ihn drüber fährt. Und das ist irgendwie total surreal gewesen, fand ich. Also ich wusste, also das hat sozusagen gleich so die Stimmung des Films klar gemacht, dass ich dachte, okay, das ist so unrealistisch, dass dieser Truck einfach über ihn drüber fährt und ihm nichts passiert dabei. Dass ich dachte, okay, das ist irgendwie surreal oder so oder vielleicht ein Traum. Ich
dachte mir auch so, ist das jetzt so eine Traumvorstellung?
Ja, das war am Anfang irgendwie ziemlich schwer nachzuvollziehen. Ja. Und ich glaube, das soll aber auch schon so klar machen, dass dieser Film einfach überzeichnet ist. Das wird ja auch dann im Donutladen spätestens klar, dass dieser Film einfach nicht die Realität abbildet. Ja, ja, wie gesagt, er wacht dann dort auf und trifft dann einen Typen, der ihm, mit dem er so eine Unterhaltung hat. Und da wissen wir an der Stelle noch nicht, wer das eigentlich ist, was dann sich später herausstellt. Aber ihm wird klar, er kann sich irgendwie an nichts erinnern, was bis dahin passiert ist. So, er hat total den Blackout, was offenbar an seinen, an den Drogen liegt, die ihm verabreicht wurden. Und er weiß nicht, warum er da liegt. Er weiß nicht, wo Tara ist. Er wusste nur, er sollte doch irgendwie mit ihr zum Prom gehen und so. Und ja, sucht sie jetzt und hat auch kein Auto mehr, weiß auch nicht, wo sein Auto ist. Und läuft erstmal los und das Erste, was er so trifft, ist ein Donutladen. Ja. Und dieser Donutladen, das ist ja wohl der siffigste Donutladen, der jemals in einem Film dargestellt wurde. Das ist so eklig da drin. Und damit rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, die sind, also die sind auch sehr, sehr ungepflegt und so, aber die, die Wände sind halt voller Dreck und das ist alles so unhygienisch und so, also wirklich ganz, ganz schlimm.
Ja, und die Bedienung auch, also total unfreundlich.
Und ja, und die, die hat die ganze Zeit eine Fliegenklatsche in der Hand und da sind irgendwie so riesen Fliegen und so, oh, das ist alles so widerlich. Also da habe ich auch schon gesagt, okay, das ist hier irgendwie so surrealistisch. Und einfach nicht realitätsnah.
Winston, der fragt dann die Bedienung, wo er sei, also weil er immer noch nicht rausbekommen hat, in welcher Gegend er sich aufhält. Und sie ignoriert ihn auch erstmal.
Die Bedienung, die hat überhaupt keinen Bock, ihm irgendwie weiterzuhelfen. Also sie sagt, hier, hier gibt's Donuts und Kaffee, aber keine Auskunft. Und insofern muss er sich weiter auf den Weg machen, um irgendwie rauszufinden, was jetzt eigentlich Sache ist. Und er sieht dann sein Auto auf dem, oder nee, er findet einen Parkschein bei sich in der Tasche und weiß dann, okay, mein Auto steht auf dem Parkplatz dort. Er hat aber keinen Schlüssel mehr dabei. Aber glücklicherweise trifft er einen Typen namens Danny Boy, der sich auch nur Danny, Danny Boy nennt. Also das ist so sein Handle offenbar. Und der sagt ihm dann so, hey, ich kann dir helfen, dein Auto aufzukriegen, aber was passiert?
Ja, er fährt mit dem Auto weg dann.
Ja, genau, er klaut das Auto. Und in dem Moment kommt ein anderer Typ an und sagt, hey, du bist doch der Typ, ich habe einen Schlüssel für dein Auto. Und ja, hätte er doch nur ein paar Minuten gewartet.
Ja,
ja. Tja, auf jeden Fall ist sein Auto jetzt erstmal weg. Und dieser Typ, der mit dem Schlüssel, der erzählt ihm dann, ja, pass auf, du hast im Morgengrauen ein Date mit Tito in der Beacon Street. Und da flippt er zum ersten Mal so ein bisschen aus und sagt so, ich kenne doch keinen Tito, was wollt ihr eigentlich alles, doch scheiße. Tja, aber da kommt er erstmal aus der Geschichte nicht mehr raus. Und dann gibt's eine auch etwas lustige, aber auch befremdliche Szene, wo er dann bei der Polizei anruft, also mit anderen Worten mehr Taras Vater, um herauszufinden, wo Tara ist. Auch ein Megaplan. Aber er versucht das, oder er versucht rauszufinden, wo Tara ist, aber gibt sich auch gleichzeitig als Tara aus, das indem er seine so Stimme hochgibt.
Ja, ja, also er ruft als vermeintliche Frau an.
Ja, das ist ziemlich cringy und was dann auch ein bisschen, also wo ich wieder dachte, okay, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig, ist, dass er in dieser Szene dann von einem schwulen Typen angemacht wird, wo ich dachte, okay, nur weil er jetzt die Stimme, also das fand ich irgendwie ein bisschen unpassend.
Nee, halt 1988, ne? Was willst du da erwarten?
Ja, aber man kann auch nicht immer alles auf die Zeit.
Naja, das ist halt schon, also damals war halt eine andere Sicht auf diese Dinge. Es ist halt nun mal ein Produkt seiner Zeit.
Ja, das stimmt wohl. Naja, auf jeden Fall scheitert er daran, von dem Vater irgendwelche Informationen rauszubekommen. Der bleibt nur ziemlich verwirrt zurück. Und sieht dann in dem Moment sein Auto wieder vorbeifahren und das ist ganz lustig, weil der Typ, der Danny Boy, der das Auto geklaut hat, der hört offenbar die ganze Zeit und ich würde mal sagen, das zieht sich so über einen Zeitraum von 5, 6, 7 Stunden hin, immer nur den einen Song. Also immer, wenn er diesen Song hört, dann weiß er, okay, hier kommt wieder mein Auto um die Ecke gefahren.
Hat mich ein bisschen an How I Met Your Mother erinnert, wenn sie da auch mal mit dem Auto unterwegs waren, immer dieser eine Song gespielt wurde.
Ach so, den sie immer gesungen haben. Ja, 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 genau. Ja, er wird dann zwischendurch auch nochmal überfallen und die Typen entdecken dann, dass er $1,400 dabei hat. Hm. Und er weiß selber nicht, wo das Geld herkommt. Er sagt nur, oh, das ist dann wohl von Tito. Und in dem Moment gehen die Typen weg und sagen, oh, das ist von Tito. Ja, okay, damit wollen wir nichts zu tun haben.
Ja, aber wir wissen ja als Zuschauer zu der Zeit noch nicht, woher die 1.400 kommen, aber...
Genau, und das zieht sich auch so ein bisschen durch diesen Film durch. Sobald der Name Tito fällt, jubeln die Leute entweder oder sie rennen verängstigt weg.
Say, my man, how did you happen to lose your old lady anyway?
Somehow I got mixed up with this guy named Tito.
Later on for you!
Genau, und Winston weiß auch nicht, warum erstmal. Also er muss es ja selber schrittweise rausbekommen, ja, wer überhaupt der Tito ist. Und es ist ja eh so, dass er immer auch schrittweise immer so Hinweise bekommt, wo er sich dann so auch Flashbacks bekommt. Das ist ja immer so erzählt, dass er immer so einen Hinweis bekommt oder irgendwas hört. Da erinnert er sich dran. Das ist wie so, ja, so ein Trigger dann.
Ja, wie so ein Cue, genau.
Genau, und dann gibt es ja diesen Flashback dann. Und so ist halt diese Erzählweise des Films, um das nochmal ein bisschen zu verbildlichen.
Genau. Ja, er ist dann zufällig wieder beim Rat's Nest, also bei der Kneipe, wo sie den Abend verbracht haben, geht dort rein und trifft dort wieder auf Rhonda. Und das Erste, was sie macht, ist, sie knutscht ihn ab, was wirklich rückblickend gesehen keinen Sinn ergibt.
Ja, weil sie
weil
eigentlich
die hatten ja jetzt nichts irgendwie, nee. Also.
Eigentlich hatten sie nur, also die, der Moment, in dem sie ihn gewarnt hat. Und halt den Handel da mit diesen Gangstertypen.
Ja. Also, ja.
Das war das Einzige und schon möchte sie ihn unbedingt küssen. Naja.
Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden. Wahrscheinlich einfach nur, damit man sie als Zuschauer an der Stelle fragt, oh mein Gott, was ist da passiert?
Ja.
Ja. Sie offenbart ihm dann aber, dass der Barkeeper ihm offenbar Drogen gegeben hat. Und ja, sie erzählt dann auch noch, dass Tito ein Zuhälter ist und dass Winston Terror verkauft hat für $1,500. Und ja, da bricht für Winston natürlich erstmal eine kleine Welt zusammen und er weiß gar nicht, wie er da jetzt wieder rauskommen soll. Ja, und dann erzählt er Rhonda, dass Tara keine Prostituierte ist, sondern Cheerleaderin, Klassensprecherin und, ganz wichtig, Mitglied bei den jungen Republikanern.
Natürlich.
Wo ich sagen musste, okay, das passt jetzt wieder wie die Faust auf die
Auge. Ja, auf jeden Fall, da wird einiges klarer.
Ja, das wusste Rhonda tatsächlich nicht, dass sie keine Prostituierte ist, sonst hätte sie wahrscheinlich diesem Menschenhandel auch nicht zugestimmt und das Ganze noch unterstützt. Ja, er sucht dann Tara, die verschleppt wurde und das ist so eine typische Szene, die kann auch nur in einem Film spielen, dass er die Straße entlang läuft und sich fragt, ach Mann, wo soll ich denn jetzt anfangen zu suchen?
Ja, ja.
Und sie ist im Gebäude direkt.
Und er geht weg und kurz danach kommt sie dann.
Ja, ja, ja. Genau. Ja. Zufällig gerät er dann mal wieder in eine Straftat, die dort begangen wird, nämlich es ist ein Raubüberfall, der sich dort abspielt. Zwei Kriminelle, zwei Schwarze rauben einen Spielzeugladen aus und mit denen kommt er dann so ein bisschen ins Gespräch, weil er halt diese Situation einfach stürmt und so und die erzählen ihm dann, ja okay, so wie du Tara beschreibst, ist sie bestimmt in einem Gal-Baby-Puff gelandet und daraufhin macht er sich dann auf den Weg in dieses Etablissement. Und dort erfährt er dann, dass Tito Terra schon wieder weiterverkauft hat, weil er herausgefunden hat, dass der Vater der Polizeichef ist. Und da wollte er dann mit der Terra doch nichts mehr zu tun haben. Und daraufhin hat Winston dann eine Erleuchtung. Er weiß plötzlich, wo er Terra finden wird. Nämlich hat er vorher in der Bar schon mal einen Typen gesehen, der sich in diesen Menschenhandel eingemischt hat und gesagt hat, oh, du hast aber einen schlechten Preis ausgehandelt, ich hätte ja $3,000 dafür gegeben. Und er bekommt jetzt die Info, dass sie für $3,000 verkauft wurde und jetzt weiß er, aha, das war der Typ da aus der Bar. Q-Ball wird er genannt.
Ja, der gerne Billard spielt.
Genau, und ja, macht sich dann auf den Weg zu besagtem Q-Ball. Und das ist eigentlich ganz nett so, weil dann kommt diese Szene mit diesem mexikanisch aussehenden Typen, der diesen Pickup-Truck fährt, der ihn dann mitnimmt. Und während dieser Fahrt wo er versucht, irgendwelche Infos rauszubekommen, wo der Q-Ball denn wohnt, tauscht er auch noch sein Outfit. Also von irgendwelchen x-beliebigen Leuten, die da auf der Straße rumlaufen, kauft er Klamotten ab und macht sozusagen eine Art Transformation durch und ist plötzlich so der coole Winston, ne? Er hat jetzt plötzlich so halt coole Klamotten an. So.
Ja, vorher hat er halt sein Prom-Outfit an. Also so ein weißer, etwas zu großer Anzug, so. Und was hat er nochmal für ein Outfit?
Naja, eine Jeanshose, Lederstiefel und so. Ja. So ein rotes T-Shirt und ich glaube noch so eine Lederjacke. Also da sieht er schon ziemlich annehmbar aus, würde ich sagen. Ziemlich cool so. Also
dann ist er wieder für dich der coole Keanu.
Ja, genau. Ein bisschen schon. Ja. Er findet dann tatsächlich auch relativ schnell das Apartment von Q-Ball oder beziehungsweise das Haus, wo er eben seine Prostituierten beschäftigt. Und dort erfährt er, dass der Terror auch schon wieder weiterverkauft hat, nämlich zum Export. Die soll nach Marokko verschifft werden. Letztlich findet er Terror aber, die, muss ich sagen, diese Situation außergewöhnlich cool nimmt.
Ja, ja, also ich hätte mir das auch anders vorgestellt. Also eigentlich liegt sie da relativ entspannt in diesem Bett.
Ja, sie liegt in Unterwäsche im Bett tut so, als wäre das Normalste auf der Welt, dass jetzt auch Winston auf einmal reinkommt und er sagt auch, hier hast du denn nichts zum Anziehen und so, schämst du dich denn nicht und sagt so, ach, in dieser Situation gibt es doch nichts mehr, worüber man sich schämen sollte. Außerdem haben die mir nur einen Tube-Top und einen Minirock gegeben und das ziehe ich ja wohl nicht an. Also sie lässt da wieder total das verwöhnte Girl raushängen. Wo ich aber dachte, so, das hat schon einen gewissen Humor. Das fand ich irgendwie schon lustig, weil es einfach wieder so drüber ist, dass man sich in dieser Situation noch Gedanken über das Outfit macht.
Also diese ganze Szene da, das ist alles so überspitzt und überhaupt nicht der Realität entsprechend. Ja. Also eigentlich, da merkt man halt, dass es einerseits eine Komödie ist, ne? Und andererseits also auch so typisch diese 80er Jahre, also das ist, ich finde es halt, ja, also heutzutage würdest du sowas auf jeden Fall nicht so drehen.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ja, aber während Winston mit der Tara redet und sie irgendwie befreien möchte, weil sie ja gefesselt ist an dem Bett, kommt der Fat Jack nach oben. Also und naja, der Fat Jack ist wirklich recht fett und braucht dementsprechend auch etwas lange, um diese ganzen Treppen zu steigen. Ne? Auch witzig fand ich. Also der Fat Jack noch zur Erklärung, der soll die Terra austesten. Ne? In Anführungsstrichen.
Und dann nach Marokko verschiffen.
Und der Fat Jack braucht halt eine ganze Weile, um die Treppen zu steigen. Und während er die Treppen steigt, da zündet er sich nochmal eine Zigarette an. Und braucht extrem lange und ist dann jedes Mal so aus der Puste und währenddessen versucht halt Winston die Terra zu befreien, versucht er irgendwie das abzufeilen, diese Stangen und so weiter und es funktioniert nicht.
Ja, Fat Jack kommt dann nämlich ins Zimmer, Winston schafft es dann noch ganz schnell ins Bad zu flüchten und sagt, ich muss erstmal nachdenken und dann kommt es auch noch zu so einem Gekabbel mit dem Fat Jack, weil der will ins Bad rein und gleichzeitig will der Winston aber raus, also das ist auch noch ganz witzig, wie das dann so sich gestaltet.
Ja, und dann knallt er, also die Tür knallt dann auf den Fat Jack und er knallt ein Stockwerk nach unten. Also er bricht durch die Decke und zu Rhonda.
Ja, genau. Die dann von unten hochruft und entsetzt ist, warum sie denn jetzt so einen Fettsack auf einmal in ihrem Bett hat.
Ja.
Naja, also ich sag mal so, Fettshaming beinhaltet dieser Film auch.
Ja.
Naja, es kommt dann aber dazu, dass letztlich Terra befreit werden kann. Sie läuft dann los mit dem Oberteil des Bettes, weil da ist sie halt noch dran festgekettet. Winston hat es nur geschafft, das Bett auseinanderzuschrauben, aber nicht Terra vom Bett abzuschrauben. Und auf dem Weg nach unten streiten sie sich dann vor allem über Terras Herkunft. Also er sagt, oh, die ist so egoistisch und eingebildet und alles, was dich interessiert, das ist doch nur gutes Aussehen, Beliebtheit und Kreditkarten. Und dann sagt Terra einen Satz, den ich eigentlich sehr selbstkritisch und sehr cool an der Stelle fand. Sie sagt nämlich, ja, Winston, was erwartest du denn? Ich bin ein Produkt meiner Umgebung. Mm, ja. Und ich will auch in meine Umgebung zurück, wo ich dachte, ah, okay, alles klar. Da ist schon eine gewisse Art von Selbstkritik und Selbstreflexion vorhanden, die wahrscheinlich auch ein bisschen was darüber aussagt, wie die Regisseure das hier oder der Regisseur das hier gemeint hat oder der Drehbuchschreiber. Also das Drehbuch hat schon manchmal Sachen drin, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich gar nicht so übel. Warum überträgt sich das nicht auf den Rest des Films? Aber zur Kritik kommen wir dann gleich noch.
Ja.
Sie landen dann auf jeden Fall in der Beacon Street, wo ja dann auch im Morgengrauen, es ist jetzt wieder Morgen, ja, der Showdown sich abspielen sollte.
Genau.
Und treffen dort auf Titus Gang.
Ja.
Und wir lernen, Tito ist der Typ vom Anfang des Films, der ihm da auf der Straße begegnet und mit dem er diese Unterhaltung hat. Zufällig kommt dann, oder gar nicht mal so zufällig, kommt dann auch noch Danny Boy im Mustang von Winstons Vater vorbei. Ja, und diese ganze Szene, die ist auch einfach nur total absurd, finde ich. Weil diese Gang steht halt da und Winston und Tara, die haben auch ziemlich Angst und so, dass jetzt noch irgendwas passieren könnte. Aber die sind halt alle nicht bewaffnet und die haben auch total Angst vor Winstons Spielzeugpistole.
Ja.
Also da dachte ich auch so, okay, das passt jetzt irgendwie so gar nicht. Also ist zumindest nicht das, was ich erwartet habe. Die Gang hat mega viel Angst und so können Winston und Tara dann flüchten. Und dann kommt es auch zu einer Verfolgungsjagd und da ist Tara auf einmal total beeindruckt. So, oh Winston, also ich habe ja das Gefühl, dass du für mich fast gestorben wärst und so. Du hast dein Leben für mich riskiert und das hätte sie ja noch nie vorher gehabt, so dieses Gefühl. Und ja.
Ja, auf einmal blickt sie halt den Winston ganz anders an. So, ne?
Ja, und das ist so der Punkt, wo offenbar eine Art Charakterentwicklung einsetzen soll. Ja, sie schaffen es dann aber, die Verfolgungsjagd läuft für sie glimpflich ab und Tara ruft dann von Lisa aus, sie treffen sich bei Lisa, ihren Vater an und gibt dann vor, dass sie bei Lisa auch übernachtet hat. Und ja.
Ruft dann nochmal auf einen Anrufbeantworter an, damit sie dieses Alibi dann auch nochmal unterstreichen kann.
Genau. Da fand ich, da war wirklich, da bei Lisa in dieser Szene, da war meine Lieblingszeile aus dem ganzen Film. Weil da dachte ich echt so, man, Winston, der ist eigentlich so witzig, der Typ.
Ja, ne?
Der, also Lisa hatte halt so Locken, wie sagt man denn so, Lockendreher, wie heißt denn das, was die auf dem Kopf hat?
Lockenwickler, ja.
Lisa hat da so Lockenwickler auf dem Kopf, also so ziemlich viele, so in rosa und so. Und Winston sagt dann, auch nette Frisur, Lisa, bekommt man damit AFN rein? Also wohl irgendein Radiosender. So. Oh, das fand ich so lustig an der Stelle, weil das sagt er einfach so in so einem Nebensatz, weißt du?
Ja, ja.
Ja. Also dieser Film hat durchaus lustige Momente. Tara zieht sich dann vor Winston um und das findet Lisa auch ganz skandalös und sagt so, was, jetzt ziehst du dich schon vor dem Typen aus und so. Und dann sagt Tara zu Lisa das, was vorher Winston zu Tara gesagt hat, nämlich, Lisa, du bist ja so egoistisch und so eingebildet und dir, also alles, was dir wichtig ist doch gutes Aussehen, Beliebtheit und Kreditkarten. Also das soll uns jetzt offenbar suggerieren, okay, Tara hat gerade eine 180-Grad-Wandlung vollzogen und ist jetzt voll auf Winstons Seite und findet jetzt diesen Lebensstil, den Lisa auch pflegt, so wie sie ja vorher auch, total verabscheuenswert. Wie fandest du das?
Ein bisschen plötzlich. Aber naja, das ist ja, der ganze Film ist ja eigentlich auch ziemlich überspitzt und das ist ja auch wieder dann ziemlich überspitzt dargestellt.
Ja.
Und sehr plakativ. Ja, natürlich muss sowas dann schnell abgehandelt werden. Ne?
Ja,
okay, also bei dem Film kann ich es irgendwie verzeihen, aber ja, hätte auch ein bisschen, man hätte dem ein bisschen mehr Zeit lassen können auch. Also sie hätte schon während der ganzen Geschichte auch so ein bisschen, also das war irgendwie jetzt nur eigentlich die letzte Viertelstunde, dass sie da.
Ja, die letzten 5 Minuten.
Oder 5 Minuten eigentlich, ja, genau. dass sie da eine Entwicklung durchgemacht hat.
Ja.
Ja,
dann kommt der Vater noch vorbei, um Tara dann abzuholen und dann gehen alle Wünsche von Winston in Erfüllung, denn Tara bekennt sich zu ihm und steigt zu ihm ins Auto und sie werden das nächste Abenteuer erleben und er bekommt auch noch seinen Kuss.
Ja, genau.
Und er macht ihr sogar noch eine Liebeserklärung, nämlich er sagt, auch wenn sie echt nervig ist, würde ich sie nicht ändern wollen. Und das war für mich dann quasi der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, Das hätte ich auf jeden Fall geändert, um diesen Film etwas weniger problematisch zu machen. Aber da kommen wir doch jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen, was wir an diesem Film problematisch finden und warum für mich dieses Ende das Ganze irgendwie noch schlimmer macht. Ja, zur Person von Tara muss man sagen, die ist wirklich eine offen rassistische Person und die wird auch genauso dargestellt. Also die sagt zwar nichts in der Richtung, glaube ich.
Aber die hat ja schon eine deutliche Abscheu gegenüber den Menschen, die da gezeigt werden.
Genau, die rollt ihre Augen, die hat einen Ekel im Gesicht, wenn die mit schwarzen Menschen konfrontiert wird und so weiter. Und was ich halt problematisch finde an diesem Film, ist, dass dieses Verhalten moralisch überhaupt nicht verurteilt wird. Im ganzen Film nicht. Und da hätte ich mir am Ende eben gewünscht, dass Winston dann sagt so, pass mal auf, Tara, du hast dich die ganze Zeit so scheiße aufgeführt, jetzt will ich dich nicht mehr. Ja, aber das passiert halt nicht. Er ist halt, er sagt auch noch, du bist zwar nervig, aber eigentlich will ich kaum was an dir ändern.
Ja, ja, eigentlich müsste er das ändern, also diese Einstellung gegenüber diesen Menschen da. Ne, in,
wäre mal was sie ändern sollte zum Beispiel.
Genau, also es wird, also sie wird ja sogar noch dafür belohnt. Also es wird ja nicht irgendwie bestraft in keinster Weise, ihr Verhalten,
Ja, und das fand ich halt wirklich mies so.
Ja, eigentlich ist es ja auch, eigentlich wird sie nur dafür belohnt, dass sie sich jetzt, zu ihm bekannt hat, so, ne, und dass sie halt weiterhin hübsch ist, so, ne, also das ist halt ihr Vorteil,
ja.
Da kann sie sich natürlich verhalten, wie sie möchte.
Ja, sie hat weiterhin kein Verständnis für ihre Privilegien, sie kommt ja auch aus gutem Elternhause, die Mutter ist nicht mehr da, aber ansonsten wohnt ja in einem total luxuriösen Haus dort in der Vorstadt und so und ist ja auch so ein bisschen, kokettiert ja auch die ganze Zeit damit, dass sie so ein reiches, egoistisches, kleines Ding ist und so und sich nur für Mode interessiert und so und Winston scheiße findet, weil der halt nicht so beliebt ist in der Schule und so. Und dann soll das am Ende vorbei sein, nur weil er dafür gesorgt hat, dass alles wieder den Status quo bekommt.
Ich finde es ja eigentlich auch ein bisschen unfair, weil sie ihn ja eigentlich auch die ganze Zeit runtergemacht hat.
Ja.
Und es hat keine Konsequenz, also dass er ihr das noch nicht mal krumm nimmt. So. Also, dass er da auch nicht mal Rückgrat zeigt und dann sagt so, nee, eigentlich finde ich das jetzt nicht so in Ordnung, jetzt mit dem, dass wir jetzt hier so schnell zusammenkommen. Also ich hätte mich da auch so ein bisschen in meiner Ehre verletzt gefühlt, so, ne? Weil sie mich eigentlich, also wenn ich jetzt in seiner Situation gewesen wäre, sie hätte mich die ganze Zeit nur runtergebuttert so, und zum Schluss, ne, da habe ich mich als Held bewiesen und dann auf einmal will sie doch mit mir zusammen sein. Also das würde ich nicht ehrlich finden.
Nee, überhaupt nicht. Ja, und lass uns aber noch mal ein bisschen beim Rassismus-Aspekt bleiben, weil wie gesagt, ich habe ein Problem damit, wie Tara sozusagen am Ende davonkommt, kein Bewusstsein dafür entwickelt, dass sie sich irgendwie scheiße verhalten hat, irgendwem gegenüber und dann sozusagen noch belohnt wird dafür. Aber jetzt kann man ja auch den Film als Ganzes noch mal betrachten und sich anschauen, wie werden dort schwarze Personen und Personen mit lateinamerikanischem Hintergrund und so weiter dargestellt. Und wenn man jetzt im Internet Rezensionen liest, zum Beispiel auf Letterboxd, dann liest man eben ganz oft, dass dort Leute schreiben, ja, dort werden ganz viele rassistische Stereotype bedient und dem würde ich auf jeden Fall zustimmen.
Ja.
Denn was wir da haben, ist eben die Darstellung von schwarzen und lateinamerikanischen Personen als assoziiert mit Kriminalität, Prostitution und Drogen. Wir haben sogar einen Fall von Brownfacing. Sagt dir das was?
Ja, ja, es ist wie Blackfacing, also wo man dann sich braun, schwarz, gelb anmalt und so tut, als ob man ein Schwarzer wäre oder ein Asiate oder so weiter.
Genau, davon haben wir hier auch einen, also zumindest ist mir einer aufgefallen.
Welcher war das?
Das war einer, mit dem er den Deal aushandelt.
Ja.
Also da muss man sagen, da ist schon viel, da werden wirklich sehr, sehr viele Stereotype bedient. Aber was mir halt auch aufgefallen ist, ist, dass die Schwarzen auch gleichzeitig assoziiert werden mit ganz viel Coolness und guter Musik und so. Also ich finde, dass die nicht nur negativ dargestellt werden, was vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun hat, wie ich schwarze Person oder wie ich Kultur und so Clubkultur und so prinzipiell wahrnehme. Ich bin dem gegenüber ja sehr offen eingestellt. So. Und ich glaube, wenn das jemand wenn ein Film jemand schaut, der viel restriktiveres Weltbild hat oder vielleicht sogar Republikaner ist in den USA oder so, dass der auch das, was sich dort im Club abspielt, total verurteilen würde. Na, also ich finde das, ich finde die Clubszene total schön. Ich denke mir so, das ist gute Musik und so. Die haben alle Spaß. Gut, die haben Drogen, aber die sind ja erwachsene Leute. Dass der Barkeeper ihm da Drogen gegeben hat, das ist sicherlich irgendwie zu verurteilen. Aber ansonsten finde ich das, was sich dort unten abspielt, abgesehen von dem Menschenhandel natürlich, nicht negativ. Das ist einfach nur, das sind einfach Leute, die Spaß haben. So.
Ja, ja.
Aber das kann natürlich für andere Leute, die sowieso schon Vorurteile gegenüber schwarzen Leuten haben, auch wieder negativ negativ konnotiert sein. Weißt du, wie ich das meine?
Ja.
Also es kommt auch immer ein bisschen, denke ich, auf die auf den Blick an. Also ich würde sagen, dass Schwarze in dem Film nicht nur schlecht dargestellt werden.
Aber es kann ja auch wieder so ein bisschen sein, dass auch wieder Stereotypen, also es gibt ja auch so positive Stereotypen, also halt alle Schwarzen haben Rhythmus und Blut oder sowas.
Ja, ja.
Kann ja auch wieder so gesehen werden. Ne? Also das wird ja auch oft bedient. So, naja, entweder sind die Schwarzen, ne, haben so Rhythmus und Blut oder sind halt irgendwelche Gangster oder sowas.
Mhm.
Ne? Und das wird ja auch in den 80er Jahren war das ja auch sehr präsent, dass da halt oftmals schwarze Männer immer unheimlich waren oder die Bösen.
Ja,
und so.
Ja.
Also, ja. Das hat sich ja auch verändert. Also ich habe ja auch mal so einen Artikel jetzt hier rausgefunden von der Deutschen Welle, der war ganz interessant. Also da wurde so gezeigt, aufgezeigt, wie so die Entwicklung war von den 40ern bis heute ungefähr und wie sich so das geändert hat. Also auch wie zum Beispiel Asiaten wahrgenommen werden in Hollywood-Filmen oder wie die eingesetzt wurden oder zum Beispiel Schwarze. Oder auch Lateinamerikaner. Da ist es halt auch so gewesen, also dass der unheimliche schwarze Mann so in den 80er Jahren seine Hochphase hatte. So.
Mhm.
Davor war es dann so in den 40er Jahren Blackfacing sehr oft. Also zum Beispiel auch Yellowfacing, also wie zum Beispiel in Frühstück bei Tiffany's, wo dann hier, dass er auch diese bekannte Rolle da mit dem Asiaten, also der da so ein Japaner spielt, auch ist ja ein Amerikaner, der den spielt, ne? Der da auch noch so ein Akzent hat, so ein asiatischen, ne?
So ja, und der halt so geschminkt ist, was
ja
überhaupt nicht geht.
Ja, das ist halt ganz schlimm gewesen. Also, ja, das hat sich größtenteils gelegt, so dieses Blackfacing oder Yellowfacing, weil das überhaupt nicht mehr akzeptiert wird, so heutzutage in Filmen, zum Glück. Aber heutzutage gibt es halt auch so andere Stereotypen, die bedient werden. Also zum Beispiel, was immer noch so gang und gäbe ist zum Beispiel, dass der Schwarze zuerst stirbt.
Oh.
Ich habe ja gestern Alien geschaut mal wieder. Da ist mir positiv aufgefallen, dass der Schwarze nicht zuerst gestorben ist, sondern einer der Letzten war. Und dass die beiden Frauen, also die eine hat ja überlebt, Ripley, aber dass die Frau auch zuletzt gestorben ist. Also, dass eigentlich die Weißen zuerst gestorben sind.
Ja,
Die weißen Männer halt. Ja. Seiner Zeit voraus. Oder halt zum Beispiel, was heute oft kommt, so in Komödien, der Schwarze ist so der beste Freund von einem Weißen.
Mm, mm.
Der natürlich lustig ist, der Schwarze.
Ja, das passiert ja auch mit Dicken, aber um beim Thema zu bleiben, meinst du, das ist auch, damit die Leute sagen können, okay, wir hatten doch einen Schwarzen im Film, ihr könnt uns
ja
doch nichts?
Ja, heutzutage ist es sogar so, dass Schwarze dann, also zum Beispiel oftmals sind sie dann Chef von irgendwas.
Mhm.
Damit die dann sagen, also das habe ich auch schon mal irgendwo gehört, dass das oftmals so genutzt wird, so als Alibi hier, wir haben doch jetzt einen Schwarzen da hingesetzt, so als Chef von irgendwas. Zum Beispiel oftmals, wenn du so einen Film schaust mit Polizeirevier, dann ist der Polizeichef ein Schwarzer.
Mhm.
Das kommt sehr oft vor. Musst du mal beobachten. So. Und aber sonst sind dann nur Weiße größtenteils so. Na, aber damit die halt, oder ein Richter zum Beispiel, kommt auch öfter vor, da ist es eine schwarze Frau zum Beispiel, damit sie das schon mal abgedeckt haben. So.
Hm.
Aber sonst kommt halt größtenteils Weiße vor, so in diesem Film.
Ja, okay.
Und Asiaten haben es ja noch schwieriger in Filmen. Also da war es ja zum Beispiel jetzt auch so, also da ist ja oft noch der Fall, dass die Kultur auch falsch dargestellt wird von Asiaten, weil die noch unpräsenter ist als schwarze Kultur. Also schwarze Kultur ist halt präsenter so in Amerika und die Asiaten sind auch eher so unter sich. Also das ist auch so die Jahre immer so gewesen, dass die auch eher unter sich gewesen sind oder auch eher gelassen worden so und dadurch schwerer hatten in der amerikanischen Kultur da ja, offener zu agieren. So. Das ist ja auch zum Beispiel bei den Oscars noch der Fall. Also es gibt kaum Asiaten, die einen Oscar gewinnen, außer halt irgendwelche, also Ang Lee hat mal einen gewonnen als Asiate, aber Schauspieler gar nicht.
Also, ja, Bong Joon-ho halt letztes Jahr noch
ja, als genau, Regisseur. Aber richtig, aber ansonsten ist ja Asien kaum vertreten bei den Oscars. Das war ja auch das so ein bisschen so ein kleiner Skandal für mich auch so, dass hier Awkwafina, die ja den Golden Globe gewonnen hat für beste Hauptrolle für The Farewell, wurde ja noch nicht mal nominiert. Mhm. Also was ja auch völlig unverständlich war.
Ja.
So in der letzten Zeit hat sich auch so gezeigt, besonders so bei asiatischen Filmen, also besonders in Amerika zum Beispiel hier, wie hieß es, Crazy Rich Asians oder halt The Farewell, dass so ein bisschen mehr so diese asiatische Kultur jetzt auch in Hollywood oder zumindest in dem Indie-Kino so ein bisschen ankommt.
Mhm. Ja. Ja, aber was lernen wir daraus? Ist dieser Film denn hier rassistisch? Was würdest du sagen?
Naja, ich habe ja schon gesagt, so, das ist ein Produkt seiner Zeit, 80er Jahre, musst du halt auch so sehen, da waren halt viele Filme auch so. Also ich denke mal so, im Gegensatz zu manch anderen Filmen vielleicht aus der Zeit, ist der noch einigermaßen okay. Ne? Also der ist jetzt nicht so offen rassistisch, zumindest so aus meiner Sicht jetzt. Also, aber ich finde schon, also da gibt es so problematische Darstellungsweisen von bestimmten Kulturgruppen, also wie zum Beispiel den schwarzen bösen Mann da an der Theke oder sowas, ne?
Ja.
Der so unheimlich ist. Oder natürlich ist der Gangsterboss Latino halt, ne?
Ja, also ich finde wirklich, ich mache das halt an dieser Person der Terror fest, weil die so wirklich offen rassistisch agiert in diesem Film und halt kein, das nicht moralisch irgendwie kommentiert wird, dass das Scheiße ist von ihr. Das finde ich halt das wirklich total Problem, bedenklich so. Und dann kommen halt noch diese stereotypen Darstellungen dazu, dass alle bösen Menschen in diesem Film irgendwie einen ethnischen Hintergrund haben so. Und das kann man halt auch nicht wegreden und man sagt, man kann auch nicht sagen, das ist ein Produkt seiner Zeit und so, weil das ist so offensichtlich. Aber andererseits, wenn ich halt an die Clubszenen denke, gut, du sagst, das ist ein positives Stereotyp, aber ich meine, das sind ja auch, wie ich gesagt habe, das sind berühmte Musiker, die da mitgemacht haben. Ja. Und die werden total positiv dargestellt. Die Leute haben total Spaß und so weiter in dieser Bar. Und ich dachte halt so, ja, das ist, da würde ich jetzt auch rumhängen wollen. So. Also das hat für mich wiederum jetzt irgendwie überhaupt nicht negativ gewirkt oder so. Und das ist halt wirklich, ich werde mit diesem Film auch, ich komme da auf keinen grünen Zweig, weil ich finde, der hat so gute humoristische Momente teilweise drin.
Na, ich finde ja auch, einerseits ist der halt sehr unterhaltsam. Also der ist auch ganz gut aufgebaut eigentlich, der Film. So.
Ja, auch der ganze, ne, dieses nicht chronologische und so, und wie die unterschiedlichen Arcs dann sozusagen immer so hervorgerufen werden durch irgendwas, was er sich erinnert, so irgendwelche ganz kurzen Hinweisreize, so, das finde ich echt gut gemacht. So.
Ja, und ich finde eigentlich Keanu Reeves in dieser Rolle auch sehr witzig. Also der bringt das schon ganz gut rüber. So.
Ich finde, von den Filmen, die wir bisher geguckt haben, ist das seine beste. Ja. Also der hat da echt viel zu tun. Also gut, er hat natürlich auch die Hauptrolle, aber er hat wirklich viel humoristisches Moment so da drin und ich finde, der macht das auch gut.
Ja.
Also ich fand den total überzeugend in diesem Film und der ist für mich auch so der Hauptgrund, diesen Film zu gucken. So.
Ja.
Also ich war von seiner Leistung total begeistert.
Ja.
Er hat auch total viel zu lachen diesmal. Also man sieht ihn ja selten lachen und grinsen oder so, aber in diesem Film wirklich sehr, sehr oft. Manchmal auch ziemlich cringy so, aber das macht schon Spaß. Also ihm zuzuschauen macht Spaß. Terror zuzuschauen überhaupt nicht.
Ja. Obwohl die Terror, ich finde, sie bringt das auch schon ganz okay rüber, so das, was sie halt sein soll. Ne, diese überhebliche Person.
Ja, das nimmt man ja ab. Also das ist vielleicht auch eine Schauspielleistung oder so, aber trotzdem hat mich's aufgeregt.
Ja, natürlich. Also die Figur an sich, die Terra, regt einen auf. Das soll ja auch so sein. Aber ich finde, die Laurie Loughlin, die bringt das schon ganz gut rüber.
Ja, mag sein. Ich will da jetzt...
Vielleicht geht's noch ein bisschen besser, aber ich fand jetzt an sich, fand ich das schon recht überzeugend. Ja, aber man kann ja von diesem Film jetzt auch nicht irgendwie... Das ist eine Komödie, da kann man jetzt auch keine Meisterleistung mehr erwarten.
Ja. Nee, darum geht's ja auch nicht.
Hm.
Es geht darum, dass ich die Schauspielleistung in ihrem Fall nicht so richtig trennen kann von dem, was sie gemacht hat.
Ich kann's schon verstehen, ja.
Weil sie ja auch keinen richtigen Character-Arc hatte. So. Also sie hatte ja keine Entwicklung. Die Entwicklung war, das war Hanebüchen, dass sie in den letzten fünf Minuten gesagt hat, genau. Ach ja, eigentlich finde ich das ja hier doch alles doof.
Das war so ein bisschen, als ob so den Tom Eberhard da so eingefallen ist, so, ach, sie muss ja noch eine Entwicklung durchmachen. So, ja. Aber auch keine Läuterung so richtig. So, ne? Ja. Also nichts. Also ja. Das ist ja eigentlich nur, eigentlich denkt sie nur so drüber, na, ja, der ist ja ganz mutig, der Typ, und könnte ich mich ja an dem mal ranmachen. So.
Ja.
Bin doch eine ganz hübsche. Der wird ja wohl nicht Nein sagen.
Ja.
So ein bisschen, so kommt das so rüber. So, naja.
Ja, ja, genau.
Aber eigentlich müsste der Film, wenn er gut enden, also der hätte eigentlich dann wirklich so, dass sie das bereut, dass sie vorher so war, ne? Dass sie sagt, es tut mir leid, ne, dass ich die alle so schlecht behandelt habe und sowas, so in der Art, irgendwas, ne?
Ja, oder dass man sieht, dass sie dahin zurückfahren, um zu feiern,
ja.
Von sich aus zum Beispiel, ne?
Und dass sie, ja, genau, und dass sie die Menschen auch vielleicht mit einem aus einem anderen Blickwinkel dann sieht.
Ja, oder ich hätte es ja besser gefunden, wenn er Terror einfach in den Wind geschossen hätte. So.
Ja,
wenn er gesagt hätte, Terror, ja. Pass mal auf, du bist echt eine rassistische Bitch, ich will nichts von dir. Aber genau, das macht er ja nicht.
Ja.
Ja, zweiter großer Kritikpunkt. Der sehr leichtfertige Umgang mit Menschenhandel, Zwangsprostitution und Vergewaltigung.
Ja, ich fand es ja schon sehr seltsam, wie Tara da in diesem Bett lag mit dem Handschellen und du hast so das Gefühl gehabt, davor ist nicht großartig was passiert. So. Also wenn ich in so einer Situation wäre da, ne, und zigmal weiterverkauft werde und dann auch mit der Aussicht, jetzt irgendwie nach Marokko verschleppt zu werden, also da würde ich nicht so relaxed auf dem Bett liegen.
Nee. Aber da muss man auch dazu sagen, dass sie das an der Stelle ja offenbar auch überhaupt nicht ernst nimmt, ne?
Hm.
Also sie sagt ja dann auch, als der Fat Jack dann kommt, so, was, du willst mich austesten? Ich würde mit dir nicht mal in 10.000 Jahren was machen, nicht mal, wenn du 100 Kilo abnehmen würdest, selbst dann nicht, wo ich auch dachte, okay, wow, Tara, du bist wirklich so eindimensional. Es ist wirklich unfassbar, dass du nur über das Äußere nachdenkst. Okay, andere Sache. Aber genau wie du sagst, sie ist halt überhaupt nicht nervös oder so. Die ist halt einfach nur genervt, dass sie da liegen muss. Und dass ihr ein Tube-Top und ein Kunstlederrock gegeben wurde, das ist für sie schlimmer, als dass sie nach Marokko
verschleppt
werden soll.
Als für die Aussicht nach Marokko. Ne? Vielleicht denkt sie, es ist ein toller Urlaub nach Marokko. So. Kostenlos mal dahin zu reisen.
Ja,
ja, das ist schon, also es wird überhaupt auch gar nicht so richtig gefährlich dargestellt. Also als ob das jetzt wirklich ernsthafte Konsequenzen hat. So.
Ja, aber auch von der Darstellung jetzt mal ganz abgesehen, sollte man darüber Komödien drehen?
Also heutzutage könntest du sowas nicht mehr bringen. Also wenn du heutzutage sowas drehen würdest, da würde es einen Shitstorm geben.
Ja, aus welchem Grund denn? Weil es einfach unangebracht ist.
Ja, ja, genau. Ja.
Ja, also
ist es ja auch.
Also da an der Stelle habe ich mir gedacht so, okay, wow. Wenn ich eine Person wäre, die schon mal vergewaltigt worden wäre, was ich jetzt nicht bin, und ich würde mir das ansehen, also da würde ich sagen, tschüss, aber den Film gucke ich nicht mehr weiter.
Ja, oder wenn du eine Person bist, die selber verschleppt wurde, das ist ja dann eigentlich auch nicht sehr schön, sowas anzuschauen.
Nee, also darüber wird sich schon irgendwie ziemlich leichtfertig auch, also lustig gemacht würde ich nicht sagen, aber es wird alles so leichtfertig behandelt irgendwie.
Ja, so eine leicht lockere Komödie halt. Ne?
Ja.
Das wird es ja auch sein. Aber mit so einem Thema, also ich würde mich ja, also wenn ich ein Drehbuchautor wäre oder Regisseur, da würde ich mich nicht an so einen Stoff ranwagen. Also da würde ich einen großen Bogen drum machen, weil du kannst da so viel falsch machen. Ich weiß nicht, wie das in den 80er Jahren war, wie das so wahrgenommen wurde. Damals war ich noch nicht alt genug. Zur damaligen Zeit war ich 2 Jahre, da habe ich mir um sowas keine Gedanken gemacht. Aber da, vielleicht wurde das ganz anders gesehen. Ich weiß es nicht. Da gab es ja sicherlich dann keinen Aufschrei damals, als er in die Kinos kam. Ich weiß es nicht.
Ja, also ich weiß auch nicht, wie man das hätte besser machen können. Ich glaube, wie du sagst, man sollte solche Dinge wie Zwangsprostitution und Menschenhandel und Vergewaltigung prinzipiell nicht in eine Komödie packen.
Auf keinen Fall.
Ja. Ja, aber wie fanden wir den Film denn jetzt?
Naja, ich muss ja schon sagen, oberflächlich gesehen, also wenn das jetzt einfach nur sowas gewesen wäre wie Hangover, so. Ne? Weil es war ja so ein Hangover-Film. Gibt es überhaupt so eine Genrebezeichnung dafür? Ich sage einfach mal, es war ein Hangover-Film. Da weiß sicherlich jeder, was damit anzufangen. Wenn man das so oberflächlich betrachtet, diesen Film, ist der sehr unterhaltsam gewesen und auch sehr witzig. Also ich fand die Figur von Winston, die fand ich sehr gut. Der hat echt Spaß gemacht, so auch Keanu Reeves, wie der agiert hat, geschauspielert hat, fand ich einfach sehr unterhaltsam. Hätte ich mir auch länger anschauen können noch. Terra ist sehr problematisch gewesen, und wenn man so ein bisschen unter die Oberfläche dann schaut und diesen ganzen Rassismus-Aspekt dann näher betrachtet, naja, dann kommt der Film nicht so gut weg. Dann ist der wirklich problematisch, ja, wie wir das hier schon beschrieben haben.
Ja. Ja.
Und da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob ich den jetzt noch so gut bewerten kann. Also weil, ja, man muss den halt so auf zwei Seiten so betrachten. Und auf der einen Seite ist es halt eine unterhaltsame Komödie, auf der anderen Seite ist es von der Thematik her sehr problematisch.
Mhm.
Ja. Und der würde heutzutage nicht mehr funktionieren. Das könntest du so nicht mehr rausbringen.
Nee,
sollte man auch nicht tun.
Nee. Ja, ich tue mich, wie gesagt, schwer. Ich habe den auf Letterboxd auch nicht bewertet, weil ich kann das nicht. Also ich wäre da froh, wenn irgendwie eine schwarze Person sich das hier anhört und den Film nochmal aus seiner Sicht oder ihrer Sicht besprechen würde. Ich verschicke auch gern die DVD und dann können wir das hier irgendwie nochmal revisiten. Aber ich, ja, wie du sagst, ich finde Winston und manche Drehbuchlines und so finde ich so witzig und musste wirklich lachen und so. Und ich mag Keanu Reeves in dem Film total. Ja. Andererseits, Terra ist eine rassistische, blöde Kuh.
Ja.
Wird es auch bleibt es bis zum Ende auch, bekommt dafür keine moralische Standpauke und die Darstellungen sind hochgradig stereotyp und ja. Ach ja, schwieriger Film. Hätte ich nicht gedacht, dass wir sowas hier im Oeuvre mal haben würden.
Ja.
Tja, vielleicht ist das auch alles der Grund, warum man den nirgendwo streamen kann, weil sich keiner das antun möchte.
Ja, kann man den weiterempfehlen? Was sagst du?
Nee, kann man. Also das sollten sich wirklich nur Hardcore Keanu Reeves Fans angucken und dann wirklich mit einem sehr, sehr distanzierten Blick drauf, glaube ich.
Ja. Also wirklich im Hinterkopf auch behalten, dass der aus den 80er Jahren ist und dass man heutzutage eigentlich nicht mehr so solche Thematiken schauen sollte.
Ja. Willst du noch ein Wow vergeben? Oder lässt es diesmal?
Naja, jetzt lasse ich es lieber sein. Ich werde auch meine Bewertung auf Letterboxd entfernen. Ja. Danach, weil das ist, finde ich, dann doch besser. Ja.
Gut, gut. Dann war das unsere etwas durchwachsene, schwierige Besprechung heute.
Achso, willst du noch hier diese Liste durchgehen?
Ach so, ja, wir haben ja noch die 11 essentiellen Keanu Reeves-Fragen, natürlich. Die müssen wir noch durchgehen.
Ja, deswegen ist noch zum Abschluss.
Ist Keanu Reeves die Nummer 1 in den Credits?
Ja.
Ja, ist er.
Hm.
Sagt Keanu Reeves Wow oder Guns, Lots of Guns? Ja, er sagt Wow.
Ja.
Ziemlich oft
mit
sogar.
Seinen, wenn er die 1500 Dollar bekommt, dann sagt er Wow.
Ja, ein
$1,500.
Ich glaube, das ist unser 5-Sterne-Wow. Mal eben gucken.
Wow!
Ja, genau. Das,
ja, das
stammt aus diesem Film. Kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt?
Ja.
Ja, kommt er.
Sogar der Vater von der.
Genau,
von seinem
mit dem Vater, aber auch dann später
auch
bei diesem Überfall
im
Spielzeugladen. Wo er es schafft übrigens, die Polizei in Schach zu halten. Also das ist auch absolut an den Haaren herbeigezogen. Da könnte ich jetzt auch wieder ein Fass aufmachen, aber das war eine Situation, in der Schwarze auf die Polizei getroffen sind. Und die Polizei hat, ich sag mal, den Schwanz eingezogen, was man auch nicht so oft sieht in Filmen.
Hm.
Tötet Keanu Reeves jemanden?
Nein. Er hat ja nur so eine Feuerzeugpistole.
Stimmt. Wird Keanu getötet?
Nein.
Findet Keanu die Liebe oder die große Liebe in diesem Film?
Leider schon.
Ja, hoffentlich dauert es nicht lange.
Ja.
Hat Keanu Sex?
Nein.
Blickt Keanu nachdenklich in die Ferne?
Da habe ich nicht drauf geachtet.
Nee, ich glaube, diesmal ist da wirklich nichts in diese Richtung zu sehen. Nutzt Keanu Reeves asiatische Kampftechniken?
Nee. Oder?
Nee, tut er nicht, aber in der Szene, wo er in der Damentoilette ist und erstmal sich selbst im Spiegel anguckt, da,
ja, stimmt.
Da sieht es aus, als hätte er schon Ansätze in die Richtung.
Stimmt.
Welche Frisur trägt Keanu Reeves?
Ja, auch wieder so, wie er die damals so typischerweise hatte, so ein bisschen diese Bill & Ted-Frisur.
Ja, ein bisschen wieder die Prinz-Eisenherz-Frisur
vom
letzten Mal, ne? Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film?
Gute gibt es eigentlich viele in dem Film, muss man sagen.
Ja, der schlechteste ist, finde ich, wo er Tara die Liebeserklärung macht, weil da hätte ich jemand ein bisschen ins Gesicht geschlagen.
Ja, genau, da sind wir uns einig, das war ziemlich schlecht. Ich fand ziemlich gut die auf der Toilette.
Ja, die Toilette-Szene ist wirklich lustig.
Und allgemein so.
Ja, ich fand ja, wie gesagt, der Kommentar zu Lisa am Ende, den fand ich sehr, sehr lustig.
Ja, so ein paar Sprüche, die er gerissen hat, die waren schon sehr gut.
Ja, auch die Szene, wo er den Betrag runtergehandelt hat.
Ja.
Wenn man ausklammert, was da gerade verhandelt wird, ist diese Szene wirklich lustig. Ja. Und dass der Typ da Brownfacing benutzt hat, wenn man auch das nicht betrachtet, wenn man viel die Augen zudrückt, dann kann man diesem Film was abgewinnen, glaube ich.
Ja, dann können wir ja zum Ende kommen, dann haben wir das abgehakt.
Ja, was besprechen wir denn beim nächsten Mal?
Also, der nächste Film wird sein Under the Influence.
Das ist ein Film über Alkoholismus, den es nur bei YouTube gibt und nur im Original. Der ist halt auch echt von der Qualität her nicht gut. Das ist eine ganz, ganz, ich glaube, das ist eine VHS-Digitalisierung.
Okay. Aber ich bin froh, wenn wir das endlich mal vorbei haben, diese ganzen Frühwerke.
Ich bin auch froh, wenn wir das Frühwerk hier hinter uns lassen können, ganz ehrlich. Naja.
Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Na, macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.